Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört das Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland Freiburg am Montag, den 29. Februar 2016. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de oder vielleicht auch an einem anderen Tag auf der Frequenz eines anderen freien Radios in eurer Region. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und kurze musikalische Pausen zum Verdauen der Beiträge, und zwar mit folgenden Themen. Frau mit Gehirntumor wurde abgeschoben, was das Asylpaket 2 in der Praxis bedeutet. Der Kosovo, KFOR und Eulex verunsichern den Herkunftsstaat. Inwieweit beteiligt sich die Bundesregierung an der Destabilisierung des Kosovo? Nicht weniger schändlich als das, was in Klausnitz passiert. Faktische Einschränkung des Asylrechts für afghanische Flüchtlinge. Kinder der Republik haben Kinder der Republik getötet. Warum? Und die Schweiz auf der Suche nach dem Endlager für Atomares. Wir steigen aber erstmal in diese Sendung mit den Nachrichten ein.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Themen: SchweizerInnen stimmen überraschend deutlich gegen die systematische Abschiebung straffälliger AusländerInnen. Wahlstoppe für Regierungskoalition in Irland. Französische Umwelt- und Energieministerin erwägt 10-jährige Laufzeitverlängerung für AKWs. Und ungarische Regierung will Grenzzaun an rumänische Grenze errichten.
SchweizerInnen stimmen überraschend deutlich gegen die systematische Abschiebung straffälliger AusländerInnen. Bei der gestrigen Volksabstimmung über die sogenannte Durchsetzungsinitiative der rechten SVP, der Schweizerischen Volkspartei, stimmten fast 60% der Schweizer WählerInnen mit Nein. Das deutliche Nein der Schweizer WählerInnen zur Durchsetzungsinitiative ist umso erstaunlicher, als noch vor 5 Jahren eine Mehrheit der WählerInnen für die sogenannte Ausschaffungsinitiative stimmte. Die Ausschaffungsinitiative, die ebenfalls von der SVP eingebracht wurde, hatte die grundsätzliche Abschiebung straffälliger AusländerInnen eingeführt. Doch bei Härtefällen können RichterInnen die Abschiebung verhindern. Mit der gescheiterten Durchsetzungsinitiative forderte die SVP, dass straffällig gewordene AusländerInnen systematisch und ohne Rücksicht auf mögliche Härtefälle abgeschoben werden. Laut der Durchsetzungsinitiative hätten 2 kleine Delikte gereicht, um die automatische Abschiebung auszulösen.
Wahlschlappe für Regierungskoalition in Irland. In Irland dürfen im Laufe des heutigen Montags die Endergebnisse der Parlamentswahlen von Freitag bekannt gegeben werden. Die christdemokratische Partei Fine Gael von Premierminister Eda Kenny dürfte nach dem gegenwärtigen Stand rund 17% der Sitze im irischen Unterhaus verlieren. Mit rund 30% der Mandate dürfte sie trotzdem noch die größte Fraktion stellen. Für ihre derzeitige Regierungskoalition mit der sozialdemokratischen Labour Party wird sich keine absolute Mehrheit mehr im Unterhaus finden, unter anderem weil die Labour Party nur noch 4 statt rund 23% der Sitze belegen wird. Die oppositionelle Mitte-Rechtspartei Fianna Fáil erhält mehr als doppelt so viele Sitze wie bisher und wird knapp hinter den Christdemokraten zur zweitstärksten Kraft im irischen Unterhaus. Auch die Linke Sinn Féin gewinnt mehrere Sitze und wird zur drittstärksten Fraktion im neu gewählten Unterhaus. Die Regierungsbildung dürfte sich als schwierig erweisen. Die beiden größten Fraktionen im künftigen Unterhaus hatten vor den Wahlen angekündigt, dass sie keine Koalition zusammen eingehen möchten.
Vielleicht als kurzer Nachtrag, Sinn Féin ist nicht nur links, sondern auch sehr irisch-republikanisch. Das ist vielleicht sozusagen der deutlichere Zug dieser Partei. Aber wir machen weiter mit der französischen Umwelt- und Energieministerin, die eine 10-jährige Laufzeitverlängerung für die AKWs erwägt. Die französische Umwelt- und Energieministerin Ségolène Royal erklärte sich am gestrigen Sonntag im französischen Fernsehen bereit, die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken von 40 auf 50 Jahre zu verlängern. Voraussetzung dafür sei, dass die Atomaufsichtsbehörde ASN sich dafür ausspreche. Royal erklärte, dass die Baukosten der älteren Atomkraftwerke abgebucht seien und dass sie deswegen billigeren Strom produzierten. Laut der Tageszeitung Le Monde hatte der Geschäftsführer des französischen Energieriesens EDF bereits Mitte Februar erklärt, der Staat habe seine Zustimmung dafür gegeben, dass EDF die bestehenden AKWs modernisiere. Dadurch solle die ursprünglich geplante Laufzeit von 40 Jahren auf 50 und 60 Jahre erhöht werden, wenn die Nuklearsicherheit gewährleistet wird.
Ungarische Regierung will Grenzzaun an rumänische Grenze errichten. Der ungarische Premier Viktor Orban erklärte in Budapest, er habe den Innen- und Verteidigungsminister beauftragt, nun auch einen Grenzzaun an der Grenze zu Rumänien zu bauen. Nach dem Bau eines Grenzzauns an der Grenze zu Serbien und Kroatien würde sich Ungarn damit weiterhin einzäunen. Orban macht die EU-Kommission und Deutschland für die sogenannte Flüchtlingskrise verantwortlich und erklärte sich bereit, Ungarn von Ukraine bis Slowenien zu schützen.
Das Asylpaket 2, das am 25. Februar im Bundestag beschlossen wurde, sieht unter anderem vor, dass Krankheiten kaum mehr als Abschiebungshindernis anerkannt werden sollen. Kollegin Johanna sprach darüber mit Jakob Richers vom Mediennetz Rhein-Neckar. Er kann aus der Beratungspraxis dieser Initiative heraus kurz umreißen, wie gnadenlos schon jetzt geflüchtete Menschen abgeschoben werden und was die Gesetzesverschärfung für die Betroffenen bedeutet.
Das ist in meinen Augen ein humanitärer Skandal, denn wir kennen nun mal Personen aus unserer ehrenamtlichen Arbeit, bei denen vorgeschoben wurde, sie würden auch im Land, wohin sie abgeschoben wurden, behandelt werden können. Aber das ist eine rein theoretische Behandlung, die da möglich ist. Denn man muss sich vorstellen, in vielen dieser Länder gibt es keine Krankenversicherung für alle Menschen und die Menschen, die dann abgeschoben werden, sind oft nicht gerade die Wohlhabendsten. Das heißt, sie können sich das auch nicht aus eigener Tasche leisten. Und soweit ich weiß, reicht es für die Begründung der Abschiebung zu sagen, dass es in diesem Land theoretisch möglich ist. Also zum Beispiel in der Hauptstadt, wenn es in der Hauptstadt eine Dialysestation gibt, beispielsweise in Mazedonien, wenn es da in der Hauptstadt eine Dialysestation gibt, dann ist es auch okay, wenn die Person dann abgeschoben wird, aber in der Peripherie lebt, also stundenweit weg von dieser Sache und es sich gar nicht leisten kann. Das heißt, im Endeffekt liefert man diese Menschen in eine lebensbedrohliche Lage zurück in ihre Herkunftsländer. Selbst mit der aktuellen Gesetzgebung, die ja sozusagen jetzt nochmal verschärft wird, kenne ich jetzt eine Patientin, die vor 2 Monaten abgeschoben wurde nach Mazedonien mit einem Hirntumor, die dort keine Krankenversicherung hat, die Medikamente braucht, um zu überleben und da jetzt über uns noch Medikamente organisiert bekommt und sonst da ziemlich verloren wäre. Und die wurde im Endeffekt auch noch abgeschoben, obwohl ein Termin zur Verhandlung noch ein paar Tage nach der Abschiebung ausstand. Das heißt, schon heute passiert da sehr viel Willkür, die auch gegen unsere eigenen Richtlinien eigentlich geht und Menschen gefährdet.
Soweit Jakob Richers vom Mediennetz Rhein-Neckar. Kollegin Johanna sprach mit ihm über die gegenwärtige Abschiebungspraxis von kranken Menschen und über die Bedeutung der Gesetzesverschärfung im sogenannten Asylpaket 2. Vergangenen Sommer erklärte die deutsche Bundesregierung Kosovo zu einem sicheren Herkunftsland. Nur wenige Monate zuvor verlängerte sie jedoch die Mandate der deutschen Beteiligung an der von der NATO geleiteten Kosovo Force, KFOR, sowie der Rechtsstaatlichkeitsmission der EU im Kosovo, EULEX, zur Aufrechterhaltung eines sicheren Umfeldes in Kosovo, wie es heißt. Nach dem NATO-Angriffskrieg 1999 entwickelte sich Kosovo zu einem wirtschaftlichen, militärischen und polizeilichen Experimentierfeld der EU und der NATO. Die bis heute andauernde Beteiligung der Bundesregierung an KFOR und EULEX trägt dazu bei, dass der Kosovo als Armenhaus Europas gilt und durch seine desaströse, korrupte Politik und seinen Rassismus keinerlei Zukunftsperspektiven für breite Teile der dortigen Gesellschaft bietet. Am vergangenen Mittwochabend hielt Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen einen Vortrag in Freiburg mit dem Titel »Kosovo, KFOR und EULEX verunsichern den Herkunftsstaat«. Diese Veranstaltung war der letzte Teil der Veranstaltungsreihe von Aktion Bleiberecht Freiburg zur Thematik sicherer Herkunftsländer. Radio Dreieckland sprach mit ihr im Vorfeld der Veranstaltung. Kollegin Sabine bat sie zunächst, den Titel der Veranstaltung und die darin enthaltenen Begriffe zu erklären.
Im Falle zum Kosovo ist es schon sehr interessant, dass ein Staat als sicherer Herkunftsstaat deklariert wird und zugleich gesagt wird, dass man dort weiterhin mittlerweile seit 15 Jahren eine Militäreinheit dort braucht. Also man hat seither die NATO-Mission KFOR dort stationiert und andererseits hat man auch eine Rechtsstaatlichkeitsmission dort. Das ist die EULEX, das ist von der EU eine Mission, die soll dort einen Rechtsstaat errichten. Das heißt, allein schon die Einsätze, die dort sind, weisen darauf hin, dass die Situation im Kosovo eigentlich gar nicht stabil ist und auch nicht sicher. Und im Gegenteil, beide Missionen beteiligen sich unter anderem auch an den Ursachen, dass dies weiterhin so ist. Also mit Militär einen Rechtsstaat zu schaffen, ist recht schwer.
Ist auch ein Widerspruch in sich, verstehe ich das richtig?
Ja.
Und worum geht es denn in Ihrem Vortrag?
Also morgen Abend in dem Vortrag wird es darum gehen, die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich, ein sicherer Herkunftsstaat? Also was ist das auch für ein politisches Mittel? Das ist eigentlich das, womit ich mich auch eher beschäftige. Also aufzuzeigen, inwiefern Migrationskontrolle ausgeübt wird, die Kontrolle von Migrationsströmen, welchen Instrumenten man sich da bedient. Zum einen solchen Klassifikationen wie sichere Herkunftsstaaten, die natürlich zum einen die Abschiebungen erleichtern. Zum anderen delegitimieren sie auch mit rechtlichen Mitteln, unter anderem Flucht vor Hunger, indem man sagt, naja, Leute aus sicheren Herkunftsstaaten, die brauchen kein Asyl. Asyl betrifft ja hauptsächlich politisch Verfolgte, aber Menschen fliehen nicht nur von politischer Verfolgung, sondern eben auch von Zukunftslosigkeit und Hunger. Das ist einerseits der eine Teil, den ich machen möchte, also aufzuzeigen, was heißt das eigentlich sichere Herkunftsstaaten? Was sind sichere Herkunftsstaaten? Warum wird der Kosovo jetzt als sicherer Herkunftsstaat deklariert? Und zum anderen möchte ich zeigen, was EULEX und KFOR dort genau machen.
Und warum ist es gerade so, dass es als sicherer Herkunftsstaat jetzt seit Sommer 2015 deklariert wird?
Na, ich denke, dass das unterschiedliche Gründe hat. Also zum einen denke ich, fällt das, also kurz davor wurden ja noch andere Länder als sichere Herkunftsstaaten deklariert, hauptsächlich alles Balkanländer. Ich denke, dass es zum einen darum ging, auch innenpolitisch praktisch zu zeigen, naja, die schlechten Flüchtlinge mehr oder weniger lassen wir nicht rein. Die schlechten Flüchtlinge werden sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, werden sie ja auch genannt. Die lassen wir nicht rein. Wir kommen durchaus mit der Situation klar, dass momentan so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das, denke ich, ist bestimmt einerseits ein Punkt gewesen. Andererseits geht es auch darum, einfach Abschiebungen zu erleichtern und auch die Grenzvorlagerung, die ja die EU-Migrationspolitik seit einigen Jahrzehnten pflegt, denke ich, weiter zu unterstützen.
Wie ist das eigentlich mit dem Sicherheitskonzept von EULEX und KFOR? Wie ist der Plan?
Der Plan, das Sicherheitskonzept von EULEX und KFOR. Naja, an sich möchten sie ja einen Staat gründen, allein schon interessant ist, also einen Staat aufbauen, besser gesagt, was allein schon interessant ist, da dieser Staat ja gar nicht von allen Ländern der Welt anerkannt ist. Also es handelt sich darum, einen Rechtsstaat in einem Staat aufzubauen, der an sich in seiner Form als Staat noch recht kontrovers ist. Zum anderen machen sie das, indem sie vor Ort die Regierung, mit der sie zusammenarbeiten und dabei unterstützen wollen, einen praktisch multiethnischen Staat zu ermöglichen. Zeitgleich ist es aber so, dass die Regierung an sich stark rassistisch vorgeht und es dort viel Diskriminierung stattfindet.
Entschuldige, Zwischenfrage auch mit den Roma würde ich auch gerne von Ihnen hören, was Sie, wie da die Situation ist.
Genau, also eigentlich ist seit, also bereits zu Zeiten von der, als die UCK aktiv waren, war es ja so, dass das Ziel war, im Kosovo praktisch ein Gebiet zu schaffen, das hauptsächlich für die Albaner ist. Also seither ist diese Diskriminierung gegen Roma eigentlich inhärent im Kosovo. Und mit dieser Regierung momentan einen Staat aufzubauen, der multiethnisch ist, stellt sich als recht schwer an, stellt sich als recht schwer dar. Vor allem, weil EULEX selber auch in verschiedene Korruptionsfälle verwickelt war und dort auch zusammenarbeitet mit einer Regierung, die bewiesenerweise auch in organisierter Kriminalität aktiv ist und dies nicht schafft zu kritisieren. Also einige sprechen auch darüber, dass EULEX so eines der größten Fehlversuche der Europäischen Union waren, also dass da große Mängel aufzuweisen sind.
Was ist Ihr Anliegen, wenn ich fragen darf, mit der Veranstaltung? Was möchten Sie erreichen? Warum sollen die Leute hingehen?
Ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Also zum einen diesen Begriff an sich von sicherer Herkunftsstaat aufzubrechen, also dass man sich dagegen wehrt, dass Länder so klassifiziert werden und damit ein Sammelurteil auch gefällt wird über Menschen, die aus diesem Land kommen, und dass allgemein auch der Begriff von Asyl, also dass Menschen, die Asyl haben, dass die hier das Recht haben, herzukommen und Asyl zu haben, dass das ein bisschen erweitert wird, also dass das an sich auch kritisiert wird und gesagt wird, in Deutschland muss auch die Möglichkeit bestehen, dass hier Menschen herkommen, die vor Hunger fliehen und vor anderen Ursachen als politischer Verfolgung.
Soweit Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen im Gespräch mit Kollegin Sabine. Jacqueline Andres hielt am vergangenen Mittwoch einen Vortrag in Freiburg mit dem Titel Kosovo, KFOR und Eulex verunsichern den Herkunftsstaat. Bundesinnenminister de Maizière will Abschiebungen nach Afghanistan ermöglichen und begründet es damit, dass zumindest Teile des Landes sicher seien. Mazedonien, bislang auf der sogenannten Balkanroute von Fluchtbewegungen gelegen, lässt seit neuestem auch afghanische Flüchtlinge nicht mehr ein. Nur noch IrakerInnen und SyrerInnen haben inzwischen Aussicht auf weiter Flucht über den Westbalkan. Thomas Seibert von Medico International erklärte im Interview mit Radio Dreieckland, inwiefern afghanischen Flüchtlingen faktisch das Asylrecht genommen wird und welche Rolle Deutschland und innenpolitische Wahlkampfsprüche dabei spielen.
Sie haben in einer Pressemitteilung geschrieben, Menschen aus Afghanistan haben in Deutschland und Europa nach wie vor einen gesicherten Rechtsanspruch auf ein Asylverfahren. Faktisch aber wird ihnen jetzt die Möglichkeit genommen, ihr Recht auf Asyl geltend zu machen. Was meinen Sie damit, dass afghanischen Flüchtlingen das Asylrecht faktisch genommen wird?
Ja, das ist genau die Schändlichkeit dessen, was im Moment besteht, was im Moment passiert. Und es ist nicht weniger schändlich als das, was in Clausewitz passiert. Wir haben es hier mit einem Vorpreschen zu tun, vor allen Dingen des Bundesinnenministers, der erklärt, Afghanistan sei ein sicheres Herkunftsland, es gebe dort sichere Gebiete, in denen man leben könne. Und zu einem Zeitpunkt, wo das durch keinerlei Entscheidung gedeckt ist. Das ist ein innenpolitisches Manöver mit Bezug auf die Wahlkämpfe, hat jetzt aber zur Folge, dass das noch völlig unangetastete Anspruch der Afghanen, hier ihr Recht auf Asyl in Anspruch zu nehmen, ausgehebelt wird. Denn die Entscheidung Mazedoniens, und Mazedonien ist jetzt sehr bedingt ein souveräner Staat, keine Afghanen mehr durchzulassen, hat genau damit zu tun. Es gibt aber überhaupt gar keine in irgendeiner Art und Weise beschlossene Änderung der Asylpolitik gegenüber Afghanen. Das ist alles Wahlkampfrhetorik aus den Abendnachrichten, hat aber jetzt diese praktischen Folgen, dass im Moment Tausende von Menschen, die aus Afghanistan gekommen sind, in Idomeni festsetzen. Das ist unerhört und das ist von der gleichen Schändlichkeit wie das, was in Clausewitz und anderswo geschieht.
Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen weiter erklären, inwiefern Deutschland oder die deutsche Bundesregierung da einen Einfluss auf diese Entscheidung Mazedoniens hat?
Das kann ich Ihnen leider nicht erklären, weil ich das in keinster Art und Weise beweisen kann. Aber die Hintergründe liegen auf der Hand. Die deutsche Politik drängt massiv danach, Afghanistan dem Kreis der sogenannten sicheren Herkunftsländer zuzuschlagen, was in sich eine Ungeheuerlichkeit ist, angesichts dessen, dass der Innenminister die Erklärung, Afghanistan sei ein sicheres Herkunftsland, in Kabul vorträgt und dabei einen Helm trägt und am selben Tag Menschen bei einem Sprengstoffanschlag sterben, zerfetzt werden. Das ist in sich absurd gewesen. Es gibt dazu keinerlei innerdeutsche Beschlusslage. Jetzt wird es umgesetzt von einem Staat. Natürlich kann ich das nicht beweisen, dass da in irgendeiner Art und Weise sozusagen eine Direktive an die Regierung in Mazedonien ergangen ist. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung in Mazedonien von einem Tag auf den anderen beschließt, Afghanistan sei ein sicheres Herkunftsland, weil ihr das eben so einfällt, sondern weil das im Zuge der innereuropäischen Abstimmungen zur Sicherung der sogenannten Außengrenze so besprochen worden ist. Beweisen kann ich das nicht, erklären kann ich Ihnen das deswegen nicht. Aber ich denke, man braucht da nur hinzuschauen.
Der Bundesinnenminister de Maizière hat, wie Sie schon gesagt haben, vorgeschlagen, dass Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden können. Dort gäbe es sichere Regionen. Warum lehnt Medico International ein solches Vorhaben ab? Gibt es keine sicheren Regionen, wie sie von de Maizière beschrieben werden?
Also auch das ist sozusagen mit in derselben Handgreiflichkeit absurd, was da behauptet wird. Also selbstverständlich ist die Bedrohungslage in Afghanistan unterschiedlich. Sie ändert sich täglich. Ja? Und es gibt auch Gebiete, in denen es zurzeit keine kriegerischen Auseinandersetzungen gibt und insofern sozusagen nicht dieselbe Bedrohung vorliegt wie die Gebiete, die unter der Kontrolle der Taliban sind oder unter der Kontrolle des IS. Aber die Sicherheitslage ändert sich quasi täglich. Keine Region ist in irgendeiner Art und Weise stabil sicher. Ja, die Taliban sind auf dem Vormarsch, der IS ist auf dem Vormarsch. Die Anzahl der zivilen Opfer ist nachweislich angestiegen. Sie ist für 2015, und das, die Untersuchung liegt ja jetzt vor, noch einmal höher als in 2014. Sie ist insgesamt heute, die Zahl der Opfer, doppelt so hoch als im Jahr 2009. Es hat im letzten Jahr, nur um das zu erinnern, eine mehrtägig andauernde Besetzung von Kunduz gegeben, der Stadt, in der vorher die Bundeswehr war, die Gegend, die in gewisser Weise als die sicherste Gegend Afghanistans galt. Also das ist eine vollkommen absurde Behauptung und entspricht obendrein in keinster Art und Weise den jenseits, meine ich jetzt, der Spitzen der Gewalt, der Situation in Afghanistan. Afghanistan ist ein multiethnisches und religiös zerspaltenes Land, dessen Bevölkerung 30 Jahre eines Krieges hinter sich hat, wo in gewisser Weise jede Gruppe einmal Täter, einmal Opfer war. Es ist überhaupt nicht möglich für Afghanen, sich innerhalb ihres Landes frei zu bewegen. Hazaren können nicht in paschtunische Gebiete gehen. Paschtunen können nicht in hasarische Gebiete gehen. Das ist die Beweglichkeit, die unterstellt wird, wenn es heißt, ja, das Land ist schon irgendwie irgendwie gefährlich. Aber es gibt sichere Regionen, da können die Leute leben. Das unterstellt ja, die Leute könnten einfach dorthin gehen. Das können sie nicht. Ja? Das alles ist wirklich, das hat etwas von einem absurden Theater an sich. Man ist kaum in der Lage, das sozusagen ein rationales Gespräch darüber zu führen, weil die Unterstellungen so absurd sind. Das Furchtbare ist aber, dass dieses absurde Theater, das allein einen wahlkampfpolitischen Sinn hat und gar keinen anderen, es ist ansonsten komplett unsinnig. Ja? Und dieses Wahlkampfgetöse, mit dem Innenminister de Maizière vor allem sozusagen die internen Machtauseinandersetzungen in der CDU zu besänftigen sucht. Dieses Wahlkampfgetöse hat jetzt aber praktische Auswirkungen für Tausende von Menschen, die im Moment an der Grenze zu Mazedonien festgehalten werden unter unwürdigsten Bedingungen. Es hat aber auch, nur um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, ich bekomme heute Morgen ein E-Mail von einer Frau, die offensichtlich, ich kenne sie überhaupt nicht, offensichtlich seit längerer Zeit in der Willkommensbewegung für Flüchtlinge engagiert ist und die mich bittet, ihr doch etwas zu sagen in Hinsicht auf einen jungen Afghanen, den sie kennt und den sie betreut und der jetzt in der Chance ist, seine Ausbildung fortzusetzen. Die ganze Familie ist gestorben und der jetzt in heller Panik ist, ob er abgeschoben wird. Und sie bittet mich, ihr irgendetwas zu sagen, dass sie diesem jungen Afghanen, der irgendwo hier in Deutschland lebt und jetzt bibbert drum, ob er nicht morgen in den Flieger gesetzt wird, ihr etwas zu sagen. Ich kann ihr in gewisser Weise nichts dazu sagen, außer dass sich am Asylrecht für Afghanen in Wirklichkeit nichts geändert hat. Es gibt gar keine veränderte Beschlusslage. Es gibt lediglich die Erklärungen des Innenministers.
Soweit Thomas Seibert von Medico International zu den Erklärungen von Bundesinnenminister de Maizière über die Sicherheitslage in Afghanistan und zur Entscheidung Mazedoniens, keine Afghanen mehr durchzulassen. Opfer der Attentate in Paris bzw. ihre Angehörigen fragen bei einer Anhörung im Parlament, wie es zu diesen unentschuldbaren Verbrechen kam. Sie setzen damit einen ganz anderen Akzent in einer Debatte, die sich sonst vor allem um Ausbürgerung dreht. Ganz nebenher zeigt es sich, dass es bereits vor Jahren Hinweise auf mögliche Attentatspläne gegeben hat, sogar genau auf den Bataclan, an dem die meisten Opfer der Pariser Anschläge von November 2015 zu verzeichnen waren. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden aber nicht spürbar hochgefahren. Aus Paris schilderte unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt diese Anhörung gegenüber Kollege Jan. Er erklärt zunächst, wie es dazu kam, dass die Sicherheitsvorkehrungen trotz der Hinweise nicht hochgefahren wurden.
Das kommt dadurch zusammen, dass wir es natürlich mit Apparaten zu tun haben, die erstmal weitgehend um sich selbst drehen und mit sich selbst beschäftigt sind. Also du hast es schon angesprochen, es gab Hinweise auf eine Anschlagsgefährdung bei Bataclan. Das ist ein Konzertsaal in Paris, der aus verschiedenen Gründen exponiert war. Unter anderem aus topografischen, weil es sich um einen Konzertsaal an der breit viel befahrenen Straße handelt, an dem man leicht hinkommt und von dem man leicht wieder wegkommt. Es ranken sich insbesondere auch antisemitische Verschwörungstheorien um den Konzertsaal, der in der Vergangenheit jüdische Eigentümer hatte, diese allerdings im November beim Anschlag nicht mehr hatte. Die hatten im September 2015 verkauft. Konkrete Anschlagsplanungen wurden der französischen Justiz bekannt im Jahr 2009. Und zwar war in Kairo ein belgischer Staatsbürger festgenommen worden, auf Rückreise aus dem Gazastreifen, wo er mit dschihadistischen Splittergruppen zu tun hatte. Insbesondere einer, die nennt sich Armee des Islam. Das ist eine Splittergruppe, die nicht zu verwechseln ist mit den dort stark verankerten islamistischen Gruppen wie der Partei Hamas, sondern das ist eine Splittergruppe, die direkt mit Al-Qaida in Verbindung steht. Und dieser Farouk Ben Abbes weilte im Gazastreifen und ist dann über Kairo zurückgereist, und als er nach Ägypten wieder einreiste, klickten die Handschellen. Von diesem Farouk Ben Abbes weiß man zwei Dinge. Das eine ist, sein Name wurde erwähnt bei einem Telefonat, das entschlüsselt wurde durch US-Geheimdienste mutmaßlich. Ein Telefonat wurde entschlüsselt zwischen dem Anführer dieser Splittergruppe im Gazastreifen und einem algerischen Dschihadisten der AQMI, also Al-Qaida im Land des islamischen Maghreb. Das ist der Al-Qaida-Ableger, der in Algerien und in Mali in der Sahelzone aktiv ist. Und bei diesem Telefongespräch wurde Farouk Ben Abbes erwähnt, und es fiel auch das Wort Aktionen auf französischem Boden. Also da fragten diese beiden Dschihadisten sich, wäre der bereit zu Aktionen auf französischem Boden? Das andere, was bekannt war von ihm, war, dass er im Jahr 2007 an einem Treffen teilgenommen hat mit anderen französischen Dschihadisten in Kairo. Einer dieser beiden französischen Dschihadisten ist Fabien Klein. Das ist ein Konvertit aus dem Raum Toulouse, der im Moment sich in Syrien aufhält. Und er ist die französische Stimme bei mehreren Videos von Daesh, dem islamischen Staat. Fabien Klein ist insbesondere die Stimme beim ersten Bekennervideo zu den Pariser Attentaten vom November 2015. Also die Attentate ereigneten sich am Abend des 13. November, und am 14. Nachmittag gab es ein erstes Bekennervideo, wo er der Sprecher ist und in Erscheinung tritt. Also diese beiden und noch ein dritter, wiederum ein französischer Dschihadist, hatten sich im Jahr 2007 in Kairo versammelt. Farouk Ben Abbes und der dritte reisten dann in den Gazastreifen, hielten sich dort bei dieser Splittergruppe auf, reisten zurück nach Ägypten. Also der dritte heißt Farid Ben Ladrem. Farid Ben Ladrem und eben Ben Abbes reisten in den Gazastreifen, reisten zurück, und bei der Rückreise nach Ägypten wurde Ben Abbes verhaftet. Er war mutmaßlich beteiligt an der Anschlagsvorbereitung bei dem Attentat, das in Kairo vor nunmehr 7 Jahren, also im Februar 2009, das Leben einer französischen Oberstufenschülerin forderte. Ben Abbes wurde in Ägypten festgehalten und ungefähr ein Jahr später nach Frankreich abgeschoben. Und bei diesem Ben Abbes taucht in den Verhörprotokollen die Idee einer Anschlagsvorbereitung auf diesem Konzertsaal Le Bataclan auf. Das teilten die ägyptischen Behörden den Französischen auch mit. Die ermitteln auch gegen diesen Ben Abbes, also aus anderen Gründen laufen auch noch Strafverfahren gegen ihn. Aber das Verfahren wegen Anschlagsplanung auf Le Bataclan wurde eingestellt im Jahr 2012, mangels konkreter Elemente. Das mag ja sein, dass sie keine weiteren näheren Tathinweise hatten, sondern dass er das halt in einem Verhör mit den ägyptischen Behörden mal erwähnt hat. Aber man hätte zumindest davon ausgehen können, dass passiver Schutz, also dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um ein solches potenzielles Angriffsziel, das wie gesagt auch exponiert ist wegen seiner geografischen Lage, weil es an der breiten Ausfallstraße liegt, dass da bessere Schutzvorkehrungen getroffen werden. Und das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Es gab Sicherheitsleute, aber die sind auch wenig hilfreich gewesen. Also die haben es versucht, aber die sind aufgrund ihrer Zahl und ihrer Ausstattung wenig hilfreich gewesen, als dann tatsächlich der Anschlag am 13. November erfolgte. Da hätte man also damit rechnen können, dass vielleicht bessere, rein schon passive Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Wie schützt jetzt nun die Ausbürgerung Frankreich vor dem Terrorismus?
Erstmal gar nicht, weil es sich um eine ideologische Maßnahme handelt. Also Premierminister Manuel Valls selber sprach mal von einer symbolischen Maßnahme. Auch die Opfer des Terrorismus, die ja tatsächlich da auch ein Wörtchen mitzureden haben, weil sie tatsächlich betroffen sind, also nicht von der Chimäre, sondern von ganz konkreten Terroraktionen, die es ja wirklich gegeben hat. Auch die Opfer sind da gar nicht unbedingt begeistert davon. Es gab einen Empfang für Hinterbliebene der Terroranschläge vom 13. November oder für Überlebende, zum Beispiel Leute, die in Le Bataclan entweder entkommen konnten oder verletzt wurden, aber eben nicht ermordet wurden. Die wurden am 15. Februar von nunmehr anderthalb Wochen in der französischen Nationalversammlung empfangen. Und da gab es durchaus kritische Stimmen, die dann auch in der Presse rüberkamen, weil mehrere sagten, dass sie von dem, was die Regierung jetzt tut, gar nicht dran halten und lieber sich konkrete Opferhilfe und vielleicht ein paar präzise Maßnahmen erhoffen würden. Also zum Beispiel einer ist der Chef eines der Restaurants, die beschossen wurde. Es wurde ja nicht allein Le Bataclan angegriffen, sondern es wurden Kaffeeterrassen und Restaurants beschossen am 13. November. Der Chef eines dieser Restaurants, der sagte zum Beispiel bei dieser Anhörung im Parlament, warum schalte ich das Radio ein und höre ständig von Ausbürgerungen reden? Was er damit intendierte, weil er sagte, es hilft uns Opfern ja auch nichts, sondern das sind ideologische Maßnahmen und was soll das Ganze? Andere wiederum kritisierten den Premierminister Manuel Valls, das ist so ein Machertyp. Also das gehört jedenfalls zu seinem Image. Und Valls sagte im November, Dezember schon, dass er nichts mehr hören will von diesen ganzen Erklärungen, von diesen wie erhöhten soziologischen Erklärungsversuchen. Soziologie ist für ihn ein Schimpfwort, weil er den Begriff schon mehrfach negativ benutzt hat, also in den Mund genommen hat, in dem Sinne, dass man endlich mit der Laberei aufhören solle. So
Laberei und linkes Zeug.
Ganz genau, so sein Herangehen. Und Valls hatte sogar sich verstiegen zu der Aussage, dass er sagt, erklären heißt entschuldigen. Das heißt, wer versucht, den Werdegang der Attentäter zu erklären, entschuldigt sie bereits. Also auch wenn man mit der Mischung aus ideologischen Faktoren, dem Hinweis auf die Ideologie natürlich der Dschihadisten, aber auch sozialen Faktoren, die dafür sorgen, dass die Dschihadisten rekrutieren können, wenn man versucht, dem auf die Spur zu kommen, dann entschuldigt man das bereits. Also nur darüber zu reden, entschuldigt das bereits. Und da sagten zwei der Vertreter dieser Attentatsopfer oder Hinterbliebenen, zwei bei dieser Anhörung im Parlament, dass das so überhaupt nicht gehe. Einer hatte seine Tochter verloren, der heißt Georges Salin. Und dieser Herr Salin sagte, also ich bin wirklich der Letzte, der meine Tochter ermordet hat, entschuldigen würde. Das kommt überhaupt nicht in Frage, den zu entschuldigen. Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es überhaupt dazu kam. Wie konnte es dazu kommen? Und das bedeutet eben nicht entschuldigen. Ich entschuldige den Mörder meiner Tochter nicht, aber ich will trotzdem wissen, wie Leute dazu kamen. Und eine andere, das war eine Überlebende im Bataclan, das heißt, die konnte entkommen an dem Ort, wo die meisten Tote zu verzeichnen waren. Die sagte so, Kinder der Republik haben andere Kinder der Republik getötet, weil das waren nicht nur keine Marsmenschen, sondern es waren auch keine Leute, die irgendwo von außen kamen, sondern es waren ja Franzosen und Belgier, die Attentäter. Und sie sagt, Kinder der Republik haben andere Kinder der Republik getötet. Ich möchte wissen, wann die aufhörten, sozusagen sich als Kinder der Republik der andere zu sehen und wann sie sozusagen sich in was reinsteigerten, was sie dann zum Töten führte und auch dazu selber ihr eigenes Leben auf den Spiel zu setzen. Im Übrigen, ich will wissen, wann wir sie verloren haben. Das heißt, erklären ist eben nicht entschuldigen, sondern erklären heißt zu versuchen, wie konnte es überhaupt kommen. Und die Anhörung dieser Opfer war also zu Teil von sehr kritischen Tönen begleitet, von ihrer Seite. Und eben diese Auswirkung wurde da auch in Frage gestellt.
Soweit Bernhard Schmidt, Frankreich-Korrespondent von Radio Dreieckland im Gespräch mit Kollege Jan. We'll be right back. Die Zeit drängt, der Müll ist da, der Müll muss weg und die primären Müllerzeuger sind so etwas wie pleite, denn auch die Atomindustrie der Schweiz schreibt rote Zahlen. In guten Zeiten wurde zu wenig zurückgelegt für die sichere Entsorgung des Atommülls. Und die Frage ist, wohin nun damit? In Bänken in der Schweiz wurde mal wieder gerüttelt und mit seismischen Untersuchungen nach dem perfekten Endlager gesucht. Für Baden ist es traurig, dass die Grenzen der Entscheidung über ein Endlager an den Grenzen Halt machen, denn die Risiken verteilen sich frei. Kollege Konrad sprach mit Dr. Jean-Jacques Fastnacht von der Initiative Klar Schweiz über das Suchverfahren und das Verbuddeln des Atommülls. Klar Schweiz steht für kein Leben mit atomaren Risiken. Jean-Jacques Fastnacht erklärt zunächst, wie es in der Schweiz mit der Endlagersuche aussieht.
In der Schweiz sind es 3 Standorte, die evaluiert werden sollten nach der Vorstellung der NAGRA, das ist die Nationale Gesellschaft für radioaktiven Abfall, die verantwortlich ist für das Verbuddeln, wie Sie das so schön genannt haben, sollten es nur noch 2 Regionen sein. Allerdings wurde die NAGRA zurückgepfiffen von den Kantonen und es gibt auch vom Bund bereits schon Bedenken, dass man da voreilig sich auf 2 Regionen konzentriert hat. Aber das Zürcher Weinland, das wissen wir von gewissen Geheimpapieren, die öffentlich geworden sind, ist für die NAGRA im Vordergrund. Und so ist es natürlich so, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen und eigentlich wirklich Experten geworden sind in dieser Beziehung.
Klar, Schweiz hat ja immer schon gesagt, wir wollen das ganz genau im Auge behalten. Wenn da irgendwo bei uns eben entsprechend Atommüll verbuddelt wird, jetzt wird gerüttelt, das heißt, es werden seismische Untersuchungen im Erdreich vorgenommen. Was passiert augenblicklich bei euch in Bänken bzw. im Weinland?
Also was jetzt aktuell passiert ist, dass aus Deutschland ja eine Expertengruppe hier ist und mittels sogenannter 3D-Seismik wird der Untergrund einmal mehr untersucht auf mögliche Verwerfungen und Fissuren und mögliche Komplikationen, die da im Untergrund sind. Das ist für uns nicht neu, aber im Gesamtkonzept ist es so vorgesehen, dass man jetzt eine größere Region abklärt. Allerdings, und das war ja spannend, war vorgesehen, dass auch in Jähstetten diese Untersuchung durchgeführt werden sollte, weil davon ausgegangen werden muss, dass ein solches Atommüllendlager womöglich eben auch Auswirkungen bis in den süddeutschen Raum hat und man Sicherheit auch von dieser Seite erhalten sollte. Vielleicht haben Sie davon gehört, die Gemeinde Jestetten hat der NAGRA aber nicht erlaubt, diese Untersuchungen dort durchzuführen und höchstens als Gegenleistung, wenn die Gemeinde Jestetten in der sogenannten Regionalkonferenz, das ist ein Partizipationsgremium in unserer Region mitmachen könnte, was ihr aber bisher verwehrt wurde. Und das ganz Spannende war bei dieser ganzen Geschichte, dass die NAGRA dann erklärt hat, das sei gar nicht so wichtig, dass man in Jähstetten jetzt diese Untersuchung, die ja ursprünglich geplant war, durchzuführen sei. Und das ist einmal mehr ein Problem für uns. Diese Untersuchungen werden also nur halbherzig durchgeführt und wir als Opposition oder kritische Organisation, wir haben gesagt, ja, man soll wirklich den Untergrund seriös untersuchen und jetzt plötzlich sagt uns die NAGRA, ja, das ist nicht so wichtig und das ist nicht so wichtig. Und doch, es ist wichtig, wir wollen wirklich die ganze Region untersucht haben. Einmal mehr ein großes Fragezeichen, was die Arbeit der NAGRA anbelangt.
Die Frage nach dem Endlager ist immer so ein bestimmtes Problem. Was heißt hier schon Endlager? Wir reden hier über gewisse Zeitdimensionen und natürlich auch über politische Grenzen. Das heißt, weshalb sollen Auswirkungen gerade an der politischen Grenze Halt machen? Und wenn ich mich recht erinnere, ist die Schweiz, glaube ich, ausgetreten aus dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, damals im 30-jährigen Krieg, beziehungsweise etwas später. Und insofern kann natürlich die Schweiz irgendwann mal wieder eintreten oder umgekehrt, je nachdem, wer sich jetzt wem anschließt. Wie ist denn überhaupt die politische Partizipation? Also die deutsche Gemeinde Jähstetten ist ja irgendwie draußen. Das heißt, sie kann überhaupt nichts machen und die deutschen Gemeinden können auch nichts machen. Aber deutsche Experten, wenn ich es richtig gehört habe, untersuchen jetzt Schweizer Grund.
Ja, das ist schon so. Deutsche Begriffe ist das, was wir in der Schweiz hier haben, schon ganz hohe Demokratie. Für uns Schweizer ist das natürlich eine Pseudodemokratie, also die sogenannte Regionalkonferenz. Das ist ein Gremium von verschiedenen interessierten Leuten, aber die sind politisch nicht legitimiert. Die sitzen zusammen, natürlich stimmen wir über gewisse Sachen ab. Wir haben verschiedene Fachgremien gebildet. Wir haben auch schon etwas bewegt, das kann man sagen. Aber es ist letztlich unverbindlich, was wir dazu sagen. Eigentlich können wir haben das schon wiederholt gesagt, höchstens sagen, was die Farbe ist eines Oberflächenlagers. Aber mit unserer Arbeit, und das kann ich schon sagen, wo wir in unserer Fachgruppe auch Experten einladen können, haben wir unsere Finger auf diverse Wundepunkte legen können. Wir haben deutsche Mitbeteiligung. Das ist schon so, dass wir in der Fachgruppe deutsche Kolleginnen und Kollegen haben, die dabei sind. Aber eigentlich wollte die Gemeinde Jechstetten zumindest auch im Führungsgremium dieser Regionalkonferenz sein.
Jetzt ist es natürlich so, dass auch international sicherlich nach Endlagern gesucht wird. Können auch internationale Erfahrungen hier eingeflossen sein? Das heißt, dass man hingeht und nachschaut, wo jetzt anderswo nach Endlagern gesucht wird und was für Lösungen, dass die zum Beispiel vorweisen?
Ja, das ist ein weltweites Problem. Bisher gibt es kein Endlager für hochradioaktiven Abfall weltweit, weil die Konzepte, die bisher bestehen, die verheben effektiv nicht. Und mit jedem Tag, an dem man weiter forscht, sieht man, welche riesigen Probleme bestehen. In Finnland gibt es jetzt einen möglichen Anfang, aber bereits schon in Finnland sieht man, wo die großen Probleme sind. Da hat man Granit, da tritt Wasser rein. Das ist zum Teil Science Fiction, was wir jetzt betreiben. Wir haben irgendwelche Konzepte, aber wir wissen effektiv nicht, wie das in Tausende von Jahren sind. Und genau so geht es uns jetzt hier in der Schweiz und natürlich Gorleben ganz zu schweigen. Aber in der Schweiz sehen wir, dass der hochgelobte Ton, den wir jetzt untersuchen, dass der wirklich auch seine Grenzen hat, wenn man in die Tiefe geht. Er wird brüchig, braucht sehr viel mehr Material für den Bau eines Endlagers. Da braucht man plötzlich Stahl, was man nie gebraucht hat. Es wird sehr viel schwerer. Und damit ist das ganze Konzept, das eigentlich davon ausging, dass man ohne irgendwelche weitere bauliche Veränderungen ein solches Lager bauen kann, das wird über den Haufen geworfen, geschweige denn, wie man überhaupt den Abfall wieder zurückholen kann, weil das ist in der Schweiz ein Credo, dass man eine Rückholbarkeit erreichen kann. Also das gesamte Konzept steht auf dem Kopf und eigentlich müsste man wieder von vorne beginnen und sich wieder Gedanken machen, was ist jetzt wirklich sicher.
Die Schweiz ist ja geografisch gesehen mal nicht so groß und die Schweiz hat ein Problem, die haben Müll, die anderen haben auch Müll. Und ja, irgendwo muss der Müll hin. Wie dringend ist es das Problem?
Es ist eigentlich dramatisch, was jetzt heutzutage passiert. In Holland zum Beispiel, da hat man das Problem für 100 Jahre verschoben. Und das, was jetzt dort passiert, ist exemplarisch und das passiert auch bei uns in der Schweiz und es ist in Deutschland nicht anders. Weil wir haben komplexe Gebäulichkeiten oder ein komplexes System, das allenfalls zu bauen ist für den Untergrund. Und jetzt rasen uns die Kosten davon. Also in der Schweiz ist es so, dass man aktuell nur 50% der Kosten für die Entsorgung des Atommülls bereitgestellt hat. Und in der Schweiz ist es so, dass die Energiekonzerne, die eigentlich verantwortlich sind für die Kosten, die schreiben jetzt rote Zahlen. Das ist ein dramatisches Problem. Also am Schluss ist es das Portemonnaie, das entscheiden wird, wie es weitergeht. Und es ist zu befürchten, dass entweder die ganze Entsorgungsfrage vielleicht auf die billigste Art und Weise und nicht nach dem Stand der Technik dann durchgezogen wird, aus Kostengründen. Oder am Schluss ist der Staatsdeckel, der wirklich zur Kasse gebeten wird. Also das sind ganz große ungelöste Probleme und wir wissen, dass eigentlich mit jedem Jahr die Kosten weiter steigen, weil wir größere Probleme sehen. Wir wissen nicht, wie die sogenannten heißen Zellen gebaut werden sollen. Das ist die Umladestation, wo der Atommüll quasi von den Behältern kommt und dann in Behälter umgeladen werden sollte, die dann in den Untergrund gehen. Wir wissen auch nicht, wie diese Maschinen aussehen, wie das bergbautechnisch überhaupt gehen soll, aufgrund der neuen Probleme, die sich da auftun.
Wie stufen Sie diese Rütteltests ein? War es ein Rütteln an der Erde oder hat man versucht mal zu testen, wie fern der Widerstand im Weinland gegen ein Endlager ist?
Wir als Oppositionsorganisation, wir vertreten klar die Meinung, man soll wirklich sehr genau und wissenschaftlich exakt die Möglichkeiten abklären. Wir sehen das Problem des Atommülls und deshalb haben wir auch das breit öffentlich gemacht, dass wir diese Untersuchung begrüßen, weil es ist wirklich ein Teil der Sicherheit, die wir allenfalls bekommen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die NAGRA, die nach wie vor ein Interessensvertreter ist und das auch immer wieder zeigt, indem sie Lobbyarbeit macht, indem sie Organisationen unterstützt, die dann in der Regionalkonferenz sitzen, dass die eigentlich durch eine neutrale und glaubwürdige Organisation ersetzt wird. Unter diesen Umständen macht es wirklich Sinn, dass man wirklich alle Untersuchungen macht, aber dann auch die richtigen Schlüsse zieht.
Soweit Jean-Jacques Fastnacht von der Initiative Kein Leben mit atomaren Risiken, kurz Klar Schweiz, im Interview mit Kollege Konrad über die Endlagersuche für Atommüll in unserem Nachbarland. Weitere Informationen könnt ihr auf der Webseite der Initiative finden unter www.klar-schweiz.com. Das war das Fokus Europa Magazin vom Montag, den 29. Februar. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr unbefristet auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von Cheesepie. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.